und herzlich willkommen zum Podcast Schule mit Herz und Seele, dein Podcast rund um Persönlichkeitsentwicklung in der Schule. Mein Name ist Katrin Hecht und ich unterstütze dich dabei, dich selbst und deine Mitmenschen besser zu verstehen, herausfordernde Situationen in deinem Schulalltag zu meistern und eine Schule mit mehr Herz und Seele mitzugestalten, die Menschen dabei unterstützt, die beste Version von sich selbst zu entwickeln und ihr bestmögliches Leben zu leben. In der heutigen Folge geht es um das wichtigste Hilfsmittel beim Umgang mit herausfordernden Schülerinnen und Schülern, nämlich die Beziehung. Was Beziehung in diesem Fall genau bedeutet, wie sie funktioniert und welcher erstaunliche Türöffner sie sein kann, das erfährst du in der heutigen Folge. Ganz viel Spaß dabei! Ja, es geht heute mal wieder um den Umgang mit herausfordernden Schülerinnen und Schülern. Und mein Anlass, diese Folge zu machen, ist ein etwas trauriger, denn ich habe kürzlich erfahren, dass einer meiner ehemaligen Schüler Krebs im Endstadium hat. Und das ist mit Anfang 20 natürlich extrem bitter, wenngleich Krebs in jedem Alter bitter ist, aber dann erst recht. Und der Grund, warum ich heute über Beziehung sprechen möchte, ist der, dass er halt ja sich immer noch bei mir meldet, wenn irgendetwas ist, dass er immer noch das Vertrauen und die Beziehung von damals zu mir hat, um zu sagen, ich wende mich an Frau Hecht, wenn irgendwie mal was richtig los ist. Und das war auch Arbeit, dass wir zu diesem Punkt gekommen sind damals, denn das war nicht von Anfang an einfach easy peasy so. Und ja, deswegen möchte ich heute darüber sprechen. Ihr wisst ja schon auch aus anderen Folgen, dass ich immer sehr gut zurechtgekommen bin mit den sogenannten schwierigen Schülerinnen und Schülern. Meine Kollegen oft nicht. Also einige meiner Kolleginnen und Kollegen haben sich gewundert. Wir sind zum Beispiel manchmal so durch die Pausenhalle gegangen auf dem Weg zu einer Zwischentür und dahinter stand dann einer von diesen Schülerinnen und Schülern, in diesem Falle ein Schüler. Und mein Kollege sagte, oh mein Gott, und hat dann irgendwas, sich so geäußert, dass er von dem Schüler in seinem Verhalten und so weiter nicht so viel hält. Und wir sind auf diese Tür zugekommen und der Junge sah mich und hat gleich mit einem breiten Lächeln mir die Tür aufgemacht und mir einen schönen Tag gewünscht. Und mein Kollege war völlig baff, wie dieser Schüler, der in seinen Augen so frech ist und sich überhaupt nicht benehmen kann, mir gegenüber so freundlich und so höflich sein konnte. Ja, und dann ist es ganz spannend, dass einige Kolleginnen oder Kollegen dann dachten, bei mir darf man bestimmt alles als Schüler. Nur deshalb könnten die Schüler so nett zu mir sein, weil ich irgendwie nicht streng sein würde oder nicht durchgreifen würde. Es war ganz, ganz, ganz spannend, was die Kolleginnen und Kollegen sich da manchmal so überlegt haben, wie das denn sein kann, dass das mit den Schülern bei mir so gut funktioniert. Und nein, es war nicht so, dass ich die ganze Zeit immer nur alles erlaubt habe, dass man bei mir alles durfte und dass ich irgendwie ganz dicke befreundet bin mit Schülerinnen und Schülern oder ähnliches. Im Gegenteil, bei mir war auch ganz klar, was geht und was nicht geht. Aber dazu später noch mehr. Ich kann nur sagen, wie es in den Wald hineinruft, so schallt es hinaus. Und wenn man möchte, dass jemand einem so begegnet mit Höflichkeit, mit Respekt und mit Freundlichkeit, dann ist es natürlich wichtig, dass man ihnen das Gegenüber auch gezeigt hat oder es mit ihnen eben auch trainiert hat, wie das geht. Als ich die Schule verlassen habe, ich bin ja dann 2018 ins IQSH gewechselt, also ins Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen, in die Lehrerfortbildung, in den Bereich Prävention. Das war natürlich für mich ein sehr schwieriger Abschied, weil ich hatte zwar Lust auf den neuen Job und ich habe mich darauf gefreut, auch mehr bewirken zu können, auch andere Lehrerinnen und Lehrer und Schulen noch mehr unterstützen zu können, wovon natürlich auch die Schülerinnen und Schüler profitieren. Aber ich habe es ja, glaube ich, in der ersten Folge mal auch gesagt, es war für mich schon auch ein lachendes und ein weinendes Auge und es war für mich schon sehr schwer, mich auch von Schülerinnen und Schülern zu verabschieden. Andersrum war es genauso, auch sie waren traurig, teilweise auch erst wütend, obwohl sie nachher Verständnis dafür gezeigt haben, als ich gesagt habe, eben was ich da auch erreichen kann für andere Schülerinnen und Schüler im Land. Und bei der Verabschiedung in der Schule gab es also Kollegen, die da was zusammengestellt hatten von Schülerinnen und Schülern, Aussagen der Schülerinnen und Schüler über mich. Und da war unter anderem bei Frau Hecht, versteht uns. Klingt so simpel, ist aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und die Schülerinnen und Schüler wussten halt immer, dass sie mir wirklich wichtig sind. Und zwar nicht aufgesetzt, sondern ehrlich, dass sie mir wichtig sind und dass ich ein echtes Interesse an ihnen habe. Klar will man seinen Unterricht machen, ne? Ich spüre schon bei einigen von euch dieses Gefühl von, ja, oh mein Gott, willst du etwa sagen, die sind uns nicht wichtig oder wir machen doch auch schon so viel und wir müssen ja auch eigentlich Unterricht machen und alles gut. Natürlich will man seinen Unterricht machen. Aber wir müssen eben auch einsehen, dass die Situation so ist, wie sie ist an Schulen und dass wir mit bestimmten Dingen konfrontiert sind, die wir nicht einfach wegzaubern können. Und wer da keinen Bock hat, mehr für reinzugehen, der muss eben dann damit leben, dass es schwierig bleibt. Na, denn das ist ja genau der Grund, warum ihr vielleicht auch diesen Podcast hört, weil ihr sagt, bei euch ist es gerade schwierig und ihr wüsstet gerne, Mensch, wie geht es denn, dass es einfacher wird? Und ja, das ist im Prinzip meine Antwort. Beziehung, ne? Also die Situation ist schwierig und ich kann mich entscheiden, bin ich, ich sag jetzt mal, bockig auf die ganze Welt, was niemandem gut tut, oder schaue ich, was ich tun kann. Also was ich tun kann. Natürlich haben andere auch eine Verantwortung im System. Natürlich kannst du sagen, das Ministerium müsste das und das. Wir bräuchten mehr Unterstützung auf der Ebene. Oder die Eltern müssten endlich mal. Da würde ich dir auch überall zustimmen. Aber nichtsdestotrotz ist die Situation so, dass wir jetzt gerade diese anderen Dinge nicht so schnell bekommen anscheinend. Und die Frage ist ja, wie komme ich aus meiner Hilflosigkeit als Lehrkraft wieder in eine Situation, in der ich das Gefühl habe, ja, das Steuerrad gehört wieder mir. Und deshalb schaue ich, was ist in meiner Verantwortung machbar? Rausschmeißen bei schwierigem Verhalten bringt dir persönlich als Lehrkraft vielleicht kurz Erleichterung, aber langfristig ist es keine Lösung. Und vor allem, es ist eben auch unser Auftrag, die Schülerinnen und Schüler individuell zu fördern. Und das ist natürlich für den Schüler auch keine Lösung auf Dauer. Ja, meine Lösung ist tatsächlich Beziehung. Immer wenn Kolleginnen und Kollegen auch zu mir gekommen sind und gesagt haben, Mensch, wie machst du das denn eigentlich, dass das bei dir so gut funktioniert? Dann habe ich eigentlich immer gesagt, geht alles über Beziehung. Alles geht über Beziehung. Und mit Beziehung meine ich wertschätzende Beziehung auf Augenhöhe von Mensch zu Mensch. Wie geht das jetzt? Ich hatte einen Kollegen, der sagte, okay, ich habe da eine Schwierigkeit mit einem deiner Schüler. Und dieser besagte Schüler, nennen wir ihn mal Arne, war recht demotiviert. Arne hatte allerdings auch einen gesundheitlichen Hintergrund, der sich dann später herausstellte, der ihn da auch noch weiter eingeschränkt hat. Aber er war häufig nicht in der Lage, in dem Unterricht des Kollegen zu bleiben. Also er hatte irgendwie anscheinend auch eine Schwierigkeit mit dem Kollegen. Das zeigte sich auch häufiger bei dem Schüler mit männlichen Kollegen. Und es war also immer so, dass der Schüler freiwillig den Unterricht verließ und dann in den Auszeitraum sozusagen ging. Und der Kollege fragte, was kann ich denn tun, damit Arne irgendwie mehr in meinem Unterricht bleibt? Hast du da eine Idee? Und da habe ich gesagt, gehe in Beziehung mit Arne. Ja, und ich habe halt gesagt, wie ich es mache und was so meine Methoden sind. Und der Kollege hat gesagt, okay, er hat das Prinzip verstanden. Er schaut mal, was zu ihm passt. Das ist ja auch was ganz Wichtiges, dass man nicht einfach nur das, was bei anderen Leuten funktioniert, so übernimmt, sondern auch immer schaut, passt es auch zu mir, zu meiner Lehrerpersönlichkeit und so weiter. Und er hat dann für sich einen Weg gefunden. Und als dann mal eine Stunde recht gut lief, hat er ihm gleich einen Brief geschrieben. Und zwar noch wirklich in den letzten Minuten des Unterrichts hat er nur ganz kurz geschrieben, lieber Arne, wie schön, dass du heute so gut mitgemacht hast. Da freue ich mich riesig drüber und ich hoffe darauf, dass es die nächsten Male auch so gut klappt. Und das hat er ihm dann gegeben. Eigentlich eine Mini-Geste, die wirklich keinen großen Aufwand erfordert, die aber eine enorme Wirkung hatte auf Arne. Und was so krass war, was also viele Kollegen auch völlig unterschätzen, war, was dann passierte. Ich hatte mit Arne regelmäßig als Klassenlehrkraft Gespräche. Und das eine Mal, also erstmal war es so, dass er direkt an dem Tag dann zu mir kam. Ich glaube, es muss so 8. Klasse gewesen sein. Und sagte gleich, ja, Herr Sowieso hat mir heute einen Brief geschrieben irgendwie. Und das musste er mir gleich erzählen, weil er das irgendwie ganz, ganz toll fand, weil er ja auch dann ein Erfolgserlebnis hatte. Und das wollte er gerne mit mir teilen. So, das war so das eine. Und das andere war, dass wir eben dann in einem unserer regelmäßigen Gespräche nochmal zusammensaßen über die Gesamtsituation. Und da erzählte er mir, dass er zu Hause, und man muss vielleicht dazu sagen, Arne war ein Schüler, der nach außen hin so wirkte, als sei ihm alles egal. Na, also so richtig typisch Pubertät, mir doch egal, ich bin cool, mir kannst du gar nichts oder das beeindruckt mich nicht, was du machst oder wie auch immer. So wirkte er auf manche. Ich wusste natürlich schon als Klassenlehrkraft ein bisschen mehr und wir waren in einem anderen Verhältnis. Aber so hatte ihn vermutlich auch der Kollege erstmal wahrgenommen. Und Arne erzählte mir dann im Gespräch, dass er zu Hause in seinem Zimmer ein kleines Kästchen hat. Und es war so eine Art Schatzkästchen für ihn, in dem er alle wichtigen Dinge sammelte, die ihm was bedeuteten. Und da war unter anderem jetzt dieser Brief des Kollegen in dieser Kiste gelandet. Und gleich neben anderen Dingen, ich habe zum Beispiel jedes Jahr zu Weihnachten, wir hatten mal so Nikolauspost, habe ich jedem meiner Schüler, also in meiner eigenen Klasse, jedem meiner Schüler einen Brief geschrieben, in dem ich ihnen ja auch gesagt habe, was ich an ihnen schätze. Und zusammen mit diesen Briefen war nun auch dieser kleine, vielleicht unbedeutend erscheinende Zettel gelandet und das fand ich einfach großartig und es zeigt, wie viel es Schülerinnen und Schülern bedeutet, wenn sie von uns Wertschätzung und Interesse erfahren. Und das war mitten in der Pubertät und hat trotzdem so gut funktioniert. Der gleiche Kollege hat dann auch noch mehr gemacht. Er hat sich dann entschieden, zum Beispiel mit mir auf eine Mini-Klassenfahrt zu kommen, die wir relativ spontan organisiert hatten, die aber auch sehr viel mit Klassenübungen gestaltet wurde. Weil er auch nur so wenig Stunden in der Woche hatte, habe ich ihm vorgeschlagen, er könne ja mitkommen. So würde er die Klasse ein bisschen besser kennenlernen. Das ist immer eine super Methode, wenn man in einer Klasse Schwierigkeiten hat. Man möchte mehr in Beziehung gehen, aber man hat eben nur so wenig Stunden. Und dann sind wir zusammen, also ich glaube drei Tage waren das ungefähr, die wir nur weg waren. Und er sagte, es war so wertvoll für ihn, mit dabei zu sein, mitzusehen, wie wir miteinander umgehen, wie das funktioniert. Er hätte eine völlig andere Klasse kennengelernt auf dieser Fahrt. Das war also total schön zu hören und zu sehen. Ja, echtes Interesse zeigen. Es ist total wichtig, wenn Schülerinnen und Schüler Mist bauen, dass man eben nicht nur sagt, boah, das war Mist, du kriegst die und die Konsequenz, benimm dich gefälligst oder sowas. So werde ich nicht in Beziehung gehen, so werde ich auch langfristig nicht das Problem des Schülers lösen. Es wird also immer wieder dazu kommen, dass er ähnlichen Mist baut oder sie. Wichtig ist, hinterzuhaken, zu schauen, was war der Hintergrund. Ja, in Hintergrund steckt ja ein Grund. Also setzt natürlich eine gewisse Haltung voraus. Meine Haltung ist immer, es gibt einen guten Grund hinter jedem Verhalten. Und zwar nicht gut im Sinne von moralisch gut, sondern im Sinne von ein sinnvoller Grund für den Schüler oder die Schülerin. Also das ist gilt auch nicht nur für Schülerinnen und Schüler, sondern auch für uns selbst. Alles, was wir tun, tun wir aus einem Grund, der uns etwas, irgendetwas Positives gibt. Also für irgendetwas lohnt sich das Ganze. Es gibt einen Nutzen dahinter. Sonst würden wir es nicht tun. Manchmal ist er etwas versteckter, deswegen ist Coaching auch so ein tolles Tool, um das rauszufinden, warum man eigentlich bestimmte Dinge tut, obwohl man ja vielleicht sie lassen möchte, indem man auch versteht, wo liegt denn eigentlich der Nutzen dahinter für mich, der gute Grund für mich. Und so ist es eben auch bei den Schülerinnen und Schülern. Ich gehe also erstmal davon aus, dass der Mensch, der vor mir sitzt, gut ist und bestimmte Dinge auch noch nicht gelernt hat, mit Dingen umzugehen. Und das heißt, ich schaue immer, wie ist das Ganze entstanden? Ich schaue mir die Ursache an. Das heißt nicht, dass der Schüler oder die Schülerin keine Konsequenz dafür bekommt. Das ist ganz klar. Aber wenn ich möchte, dass ein Schüler oder eine Schülerin das Verhalten verändert, dann werde ich das nicht durch Bestrafung immer wieder erreichen. Das ist meine Ansicht. Ihr müsst euch einfach vorstellen, wenn ihr mit dem Auto gerne schnell fahrt. Gibt ja Menschen, die tun das einfach super gerne. Die wollen so richtig ordentlich rasen. Das finden sie schön. Ist ja an für sich auch in Ordnung. Aber wenn sie irgendwo langfahren, wo man eben nicht rasen darf, dann gibt es da manchmal Blitzer und dann werden sie dafür bestraft, haben also eine Konsequenz, weil sie sich nicht an eine Regel gehalten haben, indem sie Geld bezahlen müssen. Manchmal kriegen sie ja auch Punkte oder es wird ihnen nachher sogar der Führerschein entzogen. Also da gibt es so eine Staffelung. Aber was ich ganz sicher weiß, ist, dass der Mensch, der da durch diesen Blitzer gefahren ist, nicht sein Verhalten ändern wird an Stellen, wo keine Blitzer aufgestellt sind, nur weil er jetzt mal geblitzt wurde. Wisst ihr, was ich meine? Ich ändere nicht das grundsätzliche Verhalten. Der Mensch steht immer noch aufs Rasen. Der guckt einfach nur, was ist die Konsequenz? Na, bei intelligenten Menschen, sie verstehen, aha, da sind die Blitzer, da sind sie nicht. Gibt's Blitzer-Apps oder sonst was? Wie kriege ich das raus, dass ich halt an der Stelle gewarnt bin und sonst trotzdem schnell fahren kann? Und da genau das ist mit den Schülern auch so. Ja, wenn die Schüler eben, was weiß ich, den Schulhof verlassen, weil sie rauchen wollen, und sie sind erwischt worden von der einen Aufsicht, dann werden sie nicht aufhören, vom Schulgelände runterzugehen und zu rauchen, nur weil sie mal erwischt wurden, sondern sie werden rauskriegen, wann ist denn die Kollegin oder der Kollege an der Stelle und wann wandert er woanders hin, kann ich dann da irgendwo in der Nische sozusagen auch wieder vom Schulhof runter. Sie werden einfach nur schlauer in dem, wie sie es tun. Aber wenn ich grundsätzlich möchte, dass jemand was sein Verhalten verändert, dann muss ich verstehen, warum tut er das überhaupt? Was gibt ihm das? Und was können wir stattdessen machen, um ein Bedürfnis zu erfüllen? Gut, in dem Falle Rauchen ist es natürlich noch ein bisschen komplexer. Das würden wir dann, wenn wir über Suchtprävention nochmal sprechen, machen. Aber grundsätzlich schaue ich mir erstmal an, warum tut der Mensch das? Ich habe sehr viele Momente gehabt, in denen das wahnsinnig erhellend war. Zum Beispiel hatte ich einen Schüler, der kam auf einmal ständig zu spät morgens. Und natürlich könnte ich sagen, Mensch, ne, es war Winter, Mensch, kommst nicht so gut aus dem Bett wahrscheinlich, ne, hätte ich ihm ja unterstellen können. Du musst aber trotzdem pünktlich zum Unterricht kommen, jetzt sieh gefälligst zu, sonst kriegst du deine Missbilligung oder was weiß ich, was ich ihm hätte androhen können oder so. Aber in dem Moment, in dem ich in Beziehung bin mit einem Schüler oder einer Schülerin, habe ich Interesse an dem Menschen und ich gehe davon aus, dass er an für sich kooperieren möchte. Also ich bin davon ausgegangen, dass dieser Schüler eigentlich zum Unterricht kommt pünktlich. Und dass er auf einmal das nicht mehr tut, hat irgendeinen Grund. Und den möchte ich wissen. Und dieser Grund war, dass seine Schwester in die Grundschule gekommen ist und seine Mutter morgens nicht aus dem Bett kam, um die Tochter in die Schule zu bringen im Dunkeln. Und weil seine Mutter das nicht geleistet hat, ihm aber seine Schwester ganz toll wichtig war, hat er als großer Bruder sie zur Schule gebracht. Die Schule war nebenan von unserer, aber die Schule hatte etwas andere Zeiten. Und dadurch sind sie ein bisschen, oder ist er ein bisschen zu spät gekommen. Es waren 5 oder 10 Minuten immer. Und das war der Hintergrund. Das heißt, es hatte einen sehr, sehr guten, heldenhaften Grund, wie ich finde, dass der große Bruder sagt, ich bin in Verantwortung. Aber viele Kollegen würden vielleicht sagen, das ist eben nicht verantwortungsvoll, weil er ja seinen Pflichten nicht nachkommt. Aber dass Menschen ja auch noch andere Pflichten haben, darüber wird auch nicht immer nachgedacht. Und dieser Schüler hat seine Pflicht als großer Bruder wahrgenommen, weil er nicht wollte, dass die kleine Schwester im Dunkeln in Gefahr geraten könnte. Also hat er sie zur Schule gebracht. Absolut heldenhaft, wie ich finde, absolut bemerkenswert. Es geht einem das Herz auf, mir zumindest ist es so gegangen und hier auch ganz wichtig an dieser Stelle, trennt bitte immer auch das Verhalten von diesem Hintergrund. Das heißt, ich kann zwar sagen, du musst pünktlich zur Schule kommen, daran ändert sich auch nichts, aber ich kann verstehen, warum du zu spät gekommen bist. Also ich kann verstehen, was dein Beweggrund war, das zu tun. Und trotzdem müssen wir eine andere Lösung finden, damit du wieder pünktlich im Unterricht erscheinen kannst. Aber dann bin ich mit dem Schüler in Beziehung, dann habe ich ihn verstanden, er fühlt sich nicht falsch und wir können zusammenschauen, wie kann es denn anders gehen. In dem Falle mussten wir natürlich auch mit der Mutter darüber sprechen. Auch das muss in Ruhe vorbereitet werden, damit es da keine Konflikte gibt, die für den Schüler wieder unangenehm werden könnten. Und an der Stelle war es eben ganz toll wichtig, ihn auch von dieser Verantwortung wieder ein Stück zu entlassen. Und da gibt es noch ganz, ganz viele andere Beispiele, die ich hatte, die also wirklich super herzerwärmend sind, wenn man dahinter schaut. Vielleicht auch nicht immer herzerwärmend, aber auf jeden Fall herzberührend. Jetzt sagen vielleicht einige von euch, in Beziehung gehen, es ist mir vielleicht viel zu nah. Ich möchte gar nicht so intensiv in Beziehung gehen mit allen Kindern. Ja, okay. Jeder Mensch hat ein anderes Bedürfnis, in Beziehung zu gehen. Das hängt natürlich auch mit euren eigenen Themen und Erfahrungen im Bereich Beziehung zusammen. Und es hängt natürlich auch mit eurer Rolle zusammen. Also eine Klassenlehrkraft ist meist per se etwas enger in Beziehung mit den Schülerinnen und Schülern als eine andere Lehrkraft. Kann sein, muss aber nicht. Generell bin ich zum Beispiel ein Freund nicht von dem Wort professionelle Distanz, sondern mich hat damals der Begriff gecatcht, professionelle Nähe. Also wie kann ich auf eine professionelle Art nah dem Schüler sein oder der Schülerin, weil ich ja Menschen begleite, und das finde ich ganz wichtig an dieser Stelle, ich begleite ja keine Erwachsenen, sondern ich begleite Kinder und Jugendliche in ihren Entwicklungsphasen. Und ohne Beziehung lernen wir nochmal völlig anders. Also es sind ja auch, es gibt ja so viele Studien dazu, dass es zu, ich weiß gar nicht, 80% oder 90% vom Lehrer abhängt, wie jemand sich im Unterricht leistungsmäßig zeigt und so weiter. Also professionelle Nähe ist was, worüber man mal nachdenken kann. Wie kann ich dem Schüler nah sein und trotzdem meine Grenze für mich klar haben und nicht in die falsche Rolle schlüpfen? Denn das ist natürlich immer die Gefahr, wenn man in eine Nähe geht, dann nähert man sich auch der Grenze zu einer unprofessionellen Nähe. Aber dazu vielleicht mal ein andermal mehr. Schau bitte einfach oder fühl mal in dich hinein, wie du dir das vorstellen kannst, wie es gut zu dir passen könnte, welche Nähe oder Distanz du brauchst für dich, welche Nähe du geben kannst. Probier es vielleicht einfach mal an der einen oder anderen Stelle aus. Schau mal, wie es dir damit geht, was es vielleicht auch für einen Effekt gemacht hat. Vielleicht fragt ihr euch auch, braucht es nicht viel zu viel Zeit? Muss ich da nicht viel zu viel Zeit investieren, um mit allen in Beziehung zu sein? Meine Antwort dazu ist jein. Du entscheidest natürlich, wie viel Zeit du investieren möchtest. Und da gibt es eine Range. Man kann natürlich viel Zeit investieren, man muss es aber nicht. Die grundsätzliche Haltung ist schon oft so entscheidend und das spürt der andere Mensch, dem du da gegenüberstehst, ohne dass du viel Zeit verwenden musst. Das sind manchmal ja auch nur Gesten oder Blicke oder ein netter Satz oder eine Frage kurz vor dem Unterricht, dass du einfach ein Stück weit Interesse an Menschen zeigst, dass du kurz mit denen in Kontakt gehst. Das muss wirklich keine zusätzliche Zeit kosten. Es ist eher eine Haltungsfrage und wenn du die für dich geklärt hast und eine Haltung hast, in der du sagst, mir ist der Schüler wichtig, ich schaue mir den an, ich bin da in Beziehung mit dem, dann sind das wirklich Kleinigkeiten, die einen Riesenunterschied machen. Natürlich ist es als Klassenlehrkraft so, dass man mehr Zeit dafür verwendet und dass es sich dort auch lohnt, noch mehr in Beziehung zu gehen, noch mehr auch Gespräche zu führen, gerade wenn die Sache ein bisschen schwierig wird. Beziehung zahlt sich auf jeden Fall meiner Erfahrung nach immer aus und vor allem auch dann, wenn neue Schülerinnen und Schüler dazukommen, die vielleicht auch schon mit einem herausfordernden Hintergrund dazukommen. Denn die suchen sich ja meist, wie alle Menschen, die auf der gleichen Welle schwingen. Und wenn die dann auf diejenigen treffen, zu denen du schon eine gute Beziehung hast, dann wird ja auch die Beziehung zu dem neuen Schüler oder der neuen Schülerin total erleichtert, weil die dann eben sagen, ja, hier, ne, bei der ist alles in Ordnung. Bei mir war das ganz oft so, dass die dann ankamen und vielleicht irgendwie mir gegenüber einen blöden Spruch gebracht haben und dann, dass jemand von den anderen mitgekriegt hat und gesagt hat, ey, lass mal Frau Hecht in Ruhe, die ist in Ordnung oder sowas. Auch das ist manchmal ganz entspannt gewesen, dass die das dann untereinander regeln und du dich nicht jedes Mal neu beweisen musst, dass du in Ordnung bist als Mensch. In Beziehung zu sein heißt auf gar keinen Fall, wir sind immer gute Freunde. Ja, wir sind ja keine Freunde, sondern wir sind immer noch in der Rolle Lehrkraft und Schülerinnen und Schüler. Also die klare Positionierung ist extrem wichtig. Aber das Wohlwollende und das Interessierte ist halt der entscheidende Punkt, dass das klar wird. Ich hatte auch schon Schüler, die gesagt haben, ja, nee, dann mag ich sie nicht mehr, dann sind sie nicht mehr meine Freundin oder irgendwie sowas. Und dann habe ich gesagt, oh, dann muss ich damit wohl leben, weil ich bin ja auch nicht deine Freundin, sondern deine Lehrerin. Und da guckten sie dann auch erstmal ganz irritiert, aber im Endeffekt ist es so, ne? Ich definiere damit die Rolle. Ich bin deine Lehrerin. Ich muss manchmal auch Dinge sagen, die du nicht magst. Und dann muss ich mit leben, dass du das doof findest. Aber wichtig ist, dass der Schüler grundsätzlich das Gefühl hat, die möchte was Gutes für mich. Ich habe vorhin gesagt, wichtig ist es, Mensch und Verhalten voneinander zu trennen. Genauso ist es auch mit Gefühlen und Verhalten. Wenn wir Schülerinnen und Schülern helfen wollen dabei, dass sie mit Gefühlen besser umgehen in Zukunft, dann ist es ganz wichtig, sie nicht immer für das Verhalten nur abzustrafen oder zu tadeln, zu kritisieren, aber nicht über das Gefühl zu sprechen, sondern dass wir auch dort was trennen, ist ganz wichtig. Dass ich also sage, ich kann verstehen, dass du gerade total wütend bist. Und gleichzeitig ist das Verhalten, das du gewählt hast, um damit umzugehen, nicht in Ordnung. Ja, ich kann verstehen, dass du wütend bist, dass dir dein Mitschüler deine Federtasche weggenommen hat, zum Beispiel. Aber dass du ihn dann verprügelst, ist nicht in Ordnung. Es ist so entscheidend, dass Menschen lernen, dass Gefühle in Ordnung sind. Und wir werden das auch hier im Podcast nochmal im Einzelnen machen, dass wir uns auch nochmal Gefühle angucken und wie man mit ihnen in der Schule umgehen kann. Aber ganz allgemein gesagt, es ist so wichtig, Gefühle sind in Ordnung. Ich darf traurig sein, ich darf wütend sein. Nur das Verhalten, was daraus erzeugt, das ist das Ding, worüber wir sprechen müssen mit den Schülerinnen und Schülern, dass wenn es nicht in Ordnung ist, dass wir sagen, das Verhalten toleriere ich nicht, aber dein Gefühl darf da sein. Und dann geht es eben darum, Verhaltensalternativen zu erarbeiten. Ich gehe mit der Haltung immer ran, dieser Mensch, der vor mir steht, und das mache ich im Übrigen nicht nur mit Kindern und Jugendlichen, ich mache es auch mit Erwachsenen, da ist ein Mensch vor mir, der hat es noch nicht anders gelernt, mit etwas umzugehen. Und gerade im pädagogischen Kontext sehe ich es als meine Chance an, als meine Aufgabe, als meine Chance oder zumindest die Aufgabe und Chance der Schule, nicht immer nur meine, dass der Schüler oder die Schülerin eine alternative Verhaltensweise erlernt. Und das passiert entweder, indem er sie mit mir erarbeitet oder mit einem Kollegen oder einer Kollegin aus dem multiprofessionellen Team, also zum Beispiel Schulsozialpädagoge oder sowas, oder indem ich ihm oder ihr vorlebe, wie es denn auch anders gehen kann, wie ich denn zum Beispiel mit so etwas umgehe und biete dem Schüler oder der Schülerin dadurch Möglichkeiten an, sich auszuprobieren und ja, neue Dinge zu erlernen. Abschließend würde ich gerne dazu sagen, dass wenn du jetzt diese Folge gehört hast und du hattest das Gefühl an der einen oder anderen Stelle, dass bei dir Gefühle hochgekommen sind, ja, also sowas wie Wut oder Überforderung oder ne, das sehe ich also überhaupt gar nicht so und da habe ich eine Grenze, dann schau da gerne hin, denn das sind alles ganz, ganz wichtige Informationen über dich und über deine Themen und ein großes Potenzial, deine eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln, dich besser kennenzulernen und dann auch für dich bessere Strategien zu entwerfen, wie du mit herausfordernden Situationen umgehst. Natürlich ist es immer dann, wenn wir in solchen Situationen sind, in denen andere in intensiven Gefühlen stecken, kommen wir natürlich auch in Kontakt mit unseren eigenen Themen. Also, in Bezug auf das Thema Beziehung, schau dir gerne mal an, was ist deine Erfahrung mit Beziehung? Was bist du denn für ein Beziehungsmensch? Wie sind denn deine Beziehungen sonst in deinem Leben? Wie gehst du um mit Nähe und Distanz? Wie viel Nähe brauchst du? Wie viel Distanz brauchst du? In welcher Rolle siehst du dich als Lehrkraft? Siehst du dich in einer nahen oder in einer distanzierten Rolle? Und vielleicht denkst du nach der heutigen Folge auch noch einmal darüber nach, wie hättest du es gerne? Welche Form von Beziehung hättest du gerne zu den Schülerinnen und Schülern? Und mit welchen Methoden würdest du dich wohlfühlen, so etwas mal auszuprobieren, in Beziehung zu gehen und zu schauen, was es verändert? Wenn du da tiefer einsteigen willst für dich, dann melde dich gerne bei mir. Du weißt ja, ich bin sowohl als Einzelcoach als auch als Gruppencoach da. Melde dich gerne auch einfach, wenn du Interesse hast an Gruppenangeboten, dann schreibe ich dir das, wenn es Neuigkeiten gibt. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Erfolg dabei, über deine Beziehung zu Schülerinnen und Schülern nochmal nachzudenken, sie nochmal zu reflektieren und Erfolg dabei auch für dich, eventuell neue Dinge auszuprobieren in diese Richtung und zu schauen, ob das in meinen Augen wichtigste Hilfsmittel beim Umgang mit herausfordernden Schülerinnen und Schülern auch dir so ein gutes Hilfsmittel sein kann. Schreib mir wie immer gerne auch unter diese Folge bei Facebook oder Instagram oder wo auch immer du den Podcast abonnierst und eine Chance hast, einen Kommentar zu schreiben, wie dir die Folge gefallen hat, deine Gedanken dazu, deine Fragen dazu, alles, was dir dazu auf der Seele liegt. Ich freue mich wirklich auf dein Feedback und dann würde ich sagen, hören wir uns in 2 Wochen wieder zum nächsten Thema und da freue ich mich drauf, wenn du da auch wieder einschaltest. Bis dahin!